Nicht nur News, sondern Hintergründe. Payment and Banking, der Podcast mit echten Insights aus der Branche. Echt, direkt, Fintech pur. Heute mit eurem Host Nicole Nietzsche.
Plattform oder Produkt? Ja, das ist der Unterschied, an dem sich unter anderem entscheidet, wer in den nächsten 10 Jahren Payment gestaltet und wer gegebenenfalls nur noch mitläuft. Und damit ganz herzlich willkommen bei einer neuen Episode unseres Payment and Banking Fintech Podcasts. Mein Name ist Nicole Nietzsche und heute spreche ich mit Tom Selin von Airwallex. Und ich freue mich ganz besonders auf dieses Gespräch, weil Tom Payment aus mehreren Perspektiven kennt, die eigentlich selten zusammenkommen. Also wir haben einmal operativ im Plattformkontext, beispielsweise bei seiner Station bei PayPal und heute im internationalen Skalierungsmodell bei Airwallex. Wir reden über etwas, das in der Branche eigentlich auch selten so klar benannt wird, und zwar den Unterschied zwischen einem Produkt und einer Plattform und warum die meisten Anbieter, die sich Plattform nennen, am Ende doch vielleicht eher ein Produktportfolio betreiben. Und wir wollen außerdem darüber reden, was Lokalisierung im deutschen Markt 2026 wirklich heißt, jenseits von diesen ganz klassisch übersetzten Landingpages. Und schauen hoffentlich am Ende nach vorn und stellen uns die Frage, wohin Payment strukturell läuft, welche Rolle Banken in dieser Bewegung noch spielen und wie Toms Sicht auf das ganze oder auf den ganzen Payment-Markt ist. Und ich sage damit ganz herzlich willkommen, Tom. Schön, dass du da bist und schön, dass wir uns so schnell wiedersehen, zuletzt bei uns auf der Payment Exchange Bühne.
Vielen, vielen Dank, Nicole, und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich, heute hier zu sein.
Ja, Tom, dann lass uns doch mal starten. Und ich gebe meinen Gästen sozusagen immer selber das Mikro da in die Hand, damit man nichts Falsches recherchiert hat. Gerade, ich habe es in der Anmoderation gesagt, du hast viele Stationen schon hinter dir im Payment-Geschäft, aber stell dich doch nochmal selber ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Und gerne. Was machst du aktuell gerade?
Genau, gerne. Also ich bin die letzten 14 Jahre im Bereich Fintechs oder auch im Bereich Payment unterwegs gewesen. Das hat mal 2011 bei einem Rocket Venture Payleven angefangen als erster Vertriebsmitarbeiter. Wir haben dort mit Payleven eine Point-of-Sale-Solution verkauft. Also wir sind quasi von der Saarbrücker Straße, von so ein paar Häusern, wo wir heute hier angefangen, dann losgezogen in den Kollwitz-Kiez und haben versucht, Restaurants zu überzeugen, Kartenzahlungen einzuführen. Also da ging es quasi eher noch um so ein...
Das machen manche jetzt immer noch?
Genau, teilweise auf einem anderen Weg jetzt im Prinzip. Genau, und da ging es tatsächlich damals viel auch so eher um Kartenakzeptanz, ne? Also so das Akzeptanzproblem selbst und gar nicht so das in Richtung Technologie. Ich bin danach dann, und da gehen wir, glaube ich, nochmal später ein bisschen näher drauf ein, 5,5 Jahre bei PayPal gewesen und so das erste Mal, so die ersten Erfahrungen so mit globaler Skalierung, ne? Wenn man so ein bisschen auch hinter die Komplexität hinter des einfachen Buttons guckt, ne? Also gerade was so die gesamte Checkout-Erfahrung geht,
ja.
War unter anderem bei Clearpay, also quasi bei Afterpay in Europa unter Clearpay bekannt, dort im Buy Now Pay Later-Bereich, dann 2 Jahre noch bei Mondo, genau, und ich bin aktuell der Head of Growth für DACH bei Airwallex, das heißt, ich verantworte das Wachstum in Deutschland, Österreich und in der Schweiz seit Mitte November, und wir sitzen hier mit meinem Team im House of Finance and Tech in der Backfabrik.
Ja, vielen Dank nochmal für die Vorstellung und wie gesagt, schön, dass du da bist. Tom, du hast schon jetzt selber gerade beschrieben, du hast in deiner Laufbahn natürlich unterschiedliche Stellen besetzt, die natürlich aus der Position heraus oder jeweils vom Unternehmen heraus so ein bisschen anderen Blick auf das Thema Payment erzwingen. Mich interessiert gar nicht die Chronologie, du hast ja jetzt eben schon deine Station selber gesagt, sondern vielmehr die Frage, wie sich daraus deine Sichtweise verfestigt hat. Also um nochmal konkret zu fragen, welche Stationen haben denn deinen Blick auf Payment am stärksten geprägt? Und vielleicht auch kurz die Erläuterung, warum denn genau diese?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass wenn ich mal so die 14 Jahre mit zurückgucke, wir haben das gerade eben schon mal angesprochen, ne? Also damals ein ganz, ganz starkes Akzeptanzproblem von Kartenzahlung, ne? Also die Frage bei, also gerade die Payleven sich natürlich gestellt hat, wie bringen wir eigentlich die Leute digital zu zahlen, ne? Das heißt, ganz, ganz ganz großer Fokus darauf, okay, gerade am Point of Sale, ne? Welche Zahlungsarten können dementsprechend akzeptiert werden, was ist im Point of Sale überhaupt dementsprechend wichtig? Ne? Und gerade in einer Stadt irgendwo wie hier Berlin und in, sagen wir so, Verticals wie in der Mobilität oder gerade im Gastronomiebereich, ne? Das waren auch Zeiten, wo dementsprechend mehrere Klone, also ne, Square war ja in US schon sehr, sehr stark mitgewachsen. Ne? In Europa gab es eigentlich nur Settle, beziehungsweise iSettle, SumUp und dementsprechend dann Payleven, die auch, also SumUp, Payleven ungefähr zur gleichen Zeit mitgegründet, beide aus Berlin heraus. Ne? Und sehr, sehr starken Fokus darauf, okay, wie können wir halt die Zahlung am Point of Sale digitalisieren, weg von der Barzahlung hin, dementsprechend zur Kartenzahlung. Ne? Ich glaube, heute, wenn wir mal gucken, also wenn wir jetzt die 14 Jahre mit weitergehen und das so ein bisschen vergleichen, dann glaube ich, dass heute die Fragen ganz, ganz andere sind, sondern nicht, also es gibt immer noch natürlich eine Frage, okay, wie zahlen wir? Also wenn wir bestimmte Zahlungsmethoden eingehen, sehr egal, ob jetzt online ist oder am Point of Sale, aber die eigentliche Frage ist tatsächlich, wie integrieren wir Payment in Prozesse? Ja, und viele Dinge verschieben sich auch dementsprechend dahin. Ne? Wir vom Frontend bis ins Backoffice, ne, wir gucken, okay, was sind denn vielleicht einzelne Features, was sind einzelne Produkte, wo ist aber tatsächlich die, wie sagen wir, die underlying Infrastruktur dafür und auch dieses von so Einzelprodukten tatsächlich hin zu einem Systemdenken. Also dort, wo dementsprechend einzelne Payment-Produkte halt sich miteinander connecten und miteinander verbinden. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Riesenthema geworden, was auch aktuell einfach viel diskutiert wird.
Und wenn man jetzt so auf deine Stationen guckt, also du hast gesagt Rocket, PayPal, Afterpay, Mondoo beispielsweise, jetzt Airwallex, du hast ja schon unterschiedliche, oder die Unternehmen haben ja schon alle unterschiedliche Fokusthemen, als auch natürlich in dem Fall unterschiedliche Paradigmen. Wenn du selber nochmal auf deine Karriere so zurückguckst, was waren denn so vielleicht der stärkste Paradigmenwechsel oder der härteste? Also ganz persönlich bezogen auf deine Erfahrung.
Ja, ich glaube, also das, was am meisten geprägt hat, war wirklich die PayPal-Zeit. Ich glaube, ich kann gleich ein bisschen mehr dazu erzählen, aber als ich 2016 reingekommen war, so ein bisschen, ich will nicht sagen Goldgräberstimmung bei PayPal, aber das, was PayPal einfach unglaublich gut gemacht hat, ist, dass sie mit einer Wallet eigentlich sich auf eine Bank, also auf ein klassisches Bankkonto für Online-Payment draufgesetzt haben. Ne? Das heißt, sie haben im Prinzip mit Käuferschutz eigentlich innerhalb eines Accounts das verknüpft oder das verbunden, was in Deutschland zum Großteil ja auch, sag mal so, jeder mit hat oder jeder mit nutzen kann. Ne? Und durch ein Lastschriftmandat konnte man innerhalb der Wallet dann relativ einfach Online-Käufe zahlen, ohne dass die Kunden irgendwelche Sorge hatten, dass sie ihre Bankdaten oder dann halt auch Kreditkartendaten mit weitergeben müssen. Und was dazu kam, dass sie natürlich auch einen Käuferschutz haben. Ne? Das heißt, gerade diese Befürchtung, ja, ne? Datenschutz ist in Deutschland ein super wichtiges Thema, ne? dass man keine Angst hatte, okay, ich muss halt, wo gebe ich meine Daten ein, sondern ich bezahle halt über PayPal und selbst wenn da irgendwas passiert, dann bin ich halt dementsprechend abgesichert. Und ich glaube, die Wallet ist einfach auch deswegen so stark gewachsen, wenn man sich jetzt auch anguckt, wie groß der Share of Wallet nach wie vor noch ist. Also wir sehen auch bei Händlern teilweise über 40% noch Anteil an PayPal-Zahlungen. Das ist nach wie vor einer der stärksten. Ich glaube, die ERI-Zahlen sind auch die letzten, die ich gesehen habe. Nach wie vor stärkste Zahlungsart in Deutschland. Und das war 2016 einfach so der Riesenschwung. Ne? Als ich bei PayPal reingekommen bin, haben wir teilweise wirklich nur anrufen müssen, haben uns als PayPal vorgestellt und haben im Prinzip dort einfach nur Shops aktiviert und haben die Integration betreut, über die Shop-Systeme auch, ne? Also dann mit Magento, mit Shopware sehr, sehr viel zusammengearbeitet. Und es war kein klassisches Verkaufen, sondern alle, die halt irgendwo online etwas verkaufen wollten, denen war klar, okay, ich muss halt irgendwo PayPal so ein Stück weit mit anbieten. Das war einfach eine riesige.
Also wir, also ich glaube auch, dass die Fahrt im Payment tatsächlich so in den 2015, 2016er Jahren Fahrt aufgenommen hat. Wir haben jetzt auch gerade unser 10-jähriges PAX-Jubiläum gefeiert, sind damals mit der Konferenz auch 2016 gestartet und haben im Zuge dessen uns natürlich auch immer oder nochmal die Frage gestellt, so 10 Jahre zurückblickend, wie sich denn die Payment-Welt so verändert hat, was möglicherweise sogar bemerkenswert gleich geblieben ist. Deswegen, ich gebe natürlich gerne auch die Frage an dich weiter. Was hat sich denn aus deiner Sicht so grundlegend verändert? Oder vielleicht auch, was wurde in der Branche überschätzt, was vielleicht unterschätzt? Wie guckst du drauf?
Ja, ich glaube, so spannend. Also einige Themen kommen immer mal wieder, ne? Also gerade dieses Thema europäische Souveränität, und wir könnten jetzt nochmal, also wir können gleich nochmal zu dem ganzen Thema PayDirect und Vero auch sprechen, ne? Das ist, glaube ich, so ein Punkt, ne? Dann doch irgendwie sind bestimmte Themen immer noch gleich. Auf der anderen Seite verändert sich tatsächlich doch irgendwo sehr, sehr viel auf Händlerseite, und es verschieben sich doch irgendwo auch noch sehr, sehr stark Präferenzen, auch auf der letztendlich auf der Kundenseite, ne, wie sie halt dementsprechend mit Zahlen wollen. Ich glaube, wenn wir nochmal ganz kurz gucken, also als ich bei PayPal angefangen habe, war Amazon Pay und PayDirect wirklich ein Riesenthema, ne, weil die halt dementsprechend stark in den, auch stark in den Markt investiert haben, weil sie halt erkannt haben, dass es so ein großer E-Commerce-Markt dementsprechend war. Und gerade PayDirect hat damals, so ich glaube, eine Sache, die ich mich noch erinnern kann, ne, wirklich, als sie bei Otto massiv investiert haben, um dort auch bei Otto mit reinzukommen, mit einem unglaublich hohen Betrag sich das dort investiert haben, um dort dementsprechend präsent zu sein. Amazon Pay halt genauso riesengroßer Player, international natürlich, ne, sehr, sehr stark auch von der Infrastruktur. Und man hat doch einfach gemerkt, dass letztendlich auf der Kundenseite sich kaum irgendwas verändert hat an Zahlungsverhalten, an der Präferenz, ne? Sondern man musste mit sehr, sehr viel Ressourcen, mit Co-Marketing dort versuchen, Share of Wallets zu verschieben, aber die Nutzerpräferenz selbst, also sagen wir so, die Kunden davon wegzubekommen, eine bestimmte Zahlungsart zu verändern, das braucht unglaublich viel Energie und unglaublich viel Investment, weil sagen, okay, es ist ja für mich eine Commodity, PayPal funktioniert, warum sollte ich jetzt dementsprechend auf eine PayDirect und auf ein Amazon Pay dementsprechend wechseln, ja, auch wenn vielleicht die Experience so ein bisschen besser ist, ne? Also diese, sagen wir so, wenn ich einmal was benutzt habe, was funktioniert, dann werde ich es auch irgendwo weiterhin tun. Und ich glaube, wenn wir jetzt mal ganz kurz einen Sprung machen, sagen wir, okay, was hat sich damals ähnliche Diskussion über Wallets, wenn wir mal gucken bis heute, auf die Diskussion, die wir auch rund um Vero haben, dann ist das natürlich eine sehr, sehr stark händlergetrieben. Ja, das heißt, ich glaube, dass die Händler ein ganz, ganz großes Interesse haben, und das höre ich natürlich auch von den Händlern, mit denen ich spreche, von PayPal ein Stück weit sich, also von PayPal wegzukommen und natürlich mehr Share irgendwo auch auf andere Provider zu verlagern. Aber das, was ich auf Kundenseite sehe, dass sich auch dieses Verhalten kaum ändert. Ja, also in der Regel, die Kundenpräferenz ist sehr, sehr schwer, wie gesagt, einen Kunden zu überzeugen, aus einer Kundenperspektive eine andere Zahlungsart mitzunutzen. Ja,
ich habe heute Morgen noch einen LinkedIn-Post gelesen. Da ging es auch darum, dass man ja immer wieder auch diese Negativschlagzeilen rund um Vero so nach oben zu halten. Ja, die Händler haben gar kein Interesse, die Händlerakzeptanz ist viel zu niedrig, das geht alles viel zu langsam. Wie guckst du da drauf? Also du hast ja eben gesagt, natürlich ist es erstmal Kundenpräferenz, aber der vorgeschaltete Schritt ist ja, die Händler müssen es ja nun mal erstmal anbieten, einbetten. Sagst du, das ist gerade ein Prozess, der eigentlich genau richtig so läuft, oder brauchen wir da noch ein bisschen mehr Speed, auch wenn wir nochmal auf das Thema europäische Souveränität gucken?
Ja, also ich spreche ja mit sehr, sehr vielen Händlern, ne? Also sowohl auf der Consulting-Seite als auch bei Airwallex, und das, was ich halt höre, ist, dass ein sehr, sehr starkes Interesse ist, dort alternative Zahlungsmethoden auch wie Vero mit einzubinden, ne? Das heißt, das Interesse ist grundsätzlich da. Ne, und das habe ich Vergleich auf der Kundenseite, glaube ich, wird es einfach noch ein bisschen dauern, Kunden zu überzeugen, warum sie jetzt Vero benutzen. Auf der Händlerseite ist aber ganz klar der Push da. Und ich glaube, das hat nicht nur damit zu tun, dass wir sagen, es ist europäische Souveränität. Das passt natürlich auch viel mit rein mit dem, was gerade global passiert. Das ist hervorragend, dass wir so eine Initiative haben. Wir unterstützen die ja genauso. Also wir sind bei Airwallex auch, starten jetzt mit der Beta, werden auch Vero, die ersten Vero-Händler jetzt, die über unsere Plattform mit live gehen, auch in Deutschland in den nächsten Wochen. Ne? Und das ist eine hervorragend tolle Initiative. Deswegen verstehe ich immer nicht, warum das manchmal so auch kritisch bei euch. Man muss natürlich sich kritisch mit dem Thema auseinandersetzen, aber ich persönlich unterstütze das eigentlich sehr, sehr stark. Und die Händler wollen das nicht nur, weil es eine europäische Initiative ist, sondern weil sie halt auch die Mehrwerte sehen. Ja, ich glaube, dass sie ganz klar sehen, okay, wie kann das dementsprechend mit besser integriert werden? Wie können wir dort für verschiedene Use Cases, sei es auf Subscription-Basis, sei es dann am Point of Sale und so weiter, eine andere Mehrwerte irgendwo schaffen? Und wie schaffen wir es, von ein Stück weit von der Abhängigkeit halt auch wegzukommen, wenn fast jede zweite Transaktion über PayPal zum Beispiel läuft? Ne? Wie schaffen wir es, dementsprechend auch Wachstum anders zu steuern? Wie schaffen wir es gerade mit lokale Zahlungsarten im europäischen Gedanken anders mit zu integrieren? Und ich glaube, das ist eine Sache, die sehr, sehr präsent ist, ja, also auch in den Überlegungen selbst.
Tom, wenn wir so ein bisschen nochmal auf die, ich bleib mal einfach in diesem 10-Jahres-Zyklus zurückschauen und auch auf deine persönlichen Stationen. Ein großer Trend, haben wir auch auf der PEX viel besprochen, ist natürlich diese ganze Buy Now, Pay Later-Welle, also die vielleicht auch gar nicht so abgeebnet ist oder abgeebbt ist. Du hast es einmal bei Afterpay aus dem Konsumentenmarkt begleitet, bei Mondo aus deiner B2B-Sicht mitgemacht. Was hat dir das denn sozusagen über das Verhältnis von Produkt und Plattform gezeigt, über das wir ja auch gleich noch ein bisschen intensiver sprechen, was dir vielleicht vorher gar nicht so klar war?
Ja, ich glaube, das Spannende ist einfach, und wenn man sich die Entwicklung auch von Klarna anguckt, und ich glaube, auf der B2B-Seite kann man das so ein Stück weit auch replizieren, ist, dass sich im Prinzip auch Klarna als ein bisschen eine sexier Variante auf eine Nutzererfahrung setzt, die eigentlich schon auch im deutschen Markt sehr, sehr lange mit da gewesen ist. Ne? Der Rechnungskauf ursprünglich auch in der Offline-Variante in 60er Jahren entstanden, dann mit dem ganzen, sagen wir so, Move in E-Commerce, dort auch mit entsprechenden Lösungen. Aber als Rechnung, der Rechnungskauf an sich, dass ich sage, okay, ich bestelle etwas und bezahle das später, ganz, ganz bekannt als Teil einer Nutzererfahrung eines Produkts dementsprechend selbst. Ne? Und ich glaube, das, was Klarna auch extrem gut gemacht hat im Markt und was ich auch tatsächlich dieser Entwicklung gesehen habe, auch damals bei PayPal schon, ist, dass sie einfach auf Basis eines sehr, sehr einfachen Prozesses zusätzliche Added Values auch mit anbieten, indem sie halt sagen, okay, ne, wir haben jetzt die Möglichkeit, du kannst selber bestimmen, ob du früher zahlen möchtest, du hast die Möglichkeit, das Ganze nochmal rauszuschieben, du hast die Möglichkeit, nicht nur den Ganzen mit einer Rechnung zu bezahlen, sondern das Ganze in verschiedene, ne, Pay in Parts, also in verschiedene Teile dementsprechend zu splitten. Und das ist tatsächlich etwas, was bei Mondo ähnlich ist, ne? Und bei den anderen B2B, Buy Now, Pay Later Anbietern, die in dem gleichen Zeitraum, ich sag mal so vor 3 bis 4 Jahren auch mit entstanden. Ne? Selbst Mondo hat sich überlegt, okay, wie können wir diesen klassischen Rechnungskauf auf der B2B-Seite, der so relevant ist, auch noch darüber hinaus einfach Added Values und Added Services mit anbieten. Mondo hat jetzt eine Mondo-Card vor kurzem gelauncht. Ich glaube, das Einzige, was wir auch gesehen haben, dass dieses Wachstum auch irgendwo Grenzen hat. Also wir haben auch bei Klarna gesehen, dass es natürlich irgendwann schwieriger wird, auch im deutschen Markt zu wachsen, weil man einfach eine gewisse Grenze erreicht. Wir haben gesehen auf der B2B-Seite, dass Unternehmen in UK wie Hokodo zum Beispiel dann einfach auch leider den Service schließen mussten und nicht mehr anbieten konnten, das Unternehmen dementsprechend zumachen mussten. Ne? Also es gibt dann irgendwo auch trotz, sagen wir so, der Präferenzen auf der Kundenseite irgendwo einfach gewisse Grenzen, die man dann dementsprechend mit erreicht.
Du beschreibst ja eigentlich auch so ein bisschen so eine Verschiebung oder so eine strukturelle Verschiebung, die natürlich auch so ein bisschen die Branche in den letzten Jahren auch immer wieder thematisiert hat. Also die Buy Now, Pay Later, also von dem Rechnungskauf zu diesem später bezahlen in sexy, auch natürlich mit teilweise ein bisschen negativen, Auswürfen, die es dann natürlich gab. Die ganze Wallet-Bewegung, die sich nochmal verändert hat, das ganze Plattform-Business. Und ich würde da gerne mal etwas tiefer einsteigen. Und ich glaube, das lässt sich auch immer ganz gut an einem Unternehmen exemplarisch zeigen. Wir haben jetzt schon oft das oder PayPal erwähnt, in dem Fall auch natürlich deine Station. Du warst da sehr nah dran. Lass uns doch da mal ein bisschen tiefer einsteigen, weil PayPal die Frage stellt, die natürlich auch für eine ganze Branche gilt, Produkt oder Plattform. Also deswegen lass uns vielleicht mal direkt in so eine Definition einsteigen. Also Plattform ist vielleicht ja auch in der Definition so ein bisschen einer dieser Wörter, die vielleicht auch so in jedem Pitch-Deck steht und in seltensten Fällen vielleicht auch dasselbe meint. Deswegen müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen da aufräumen mit der Begrifflichkeit. Also wo verläuft denn für dich die Trennlinie zwischen einer Wallet oder einer Produktlösung oder natürlich auch in dem Fall einer echten Plattform, also jenseits von so einem Marketing-Sprech, der oft benutzt wird?
Für mich ist eine Wallet oder ein einzelnes Produkt ein ganz, ganz klarer Use Case. Ne? Wie in dem Fall von PayPal. Ich kann halt dementsprechend entweder online zahlen oder ich kann halt Geld senden, P2P. Das heißt, es gibt eine definierte UX, es gibt einen ganz klaren User-Fluss, sag ich mal, oder Nutzer-Nutzer-Fluss. Ne? Und das ist quasi ein in sich abgeschlossenes Produkt. Wenn eine Plattform mehrere Use Cases gleichzeitig verbindet. Ne? Es ermöglicht anderen darauf aufzubauen. Dazu braucht es eine gemeinsame Infrastruktur, Daten, eine gemeinsame Logik. Und während halt das Produkt ein Problem löst, orchestriert die Plattform viele Probleme irgendwo gleichzeitig, indem dort verschiedene Probleme miteinander laufen. So gucke ich jetzt ein bisschen auf die Definition.
Was ist denn zum Beispiel der Unterschied zwischen andere bauen auf uns auf und wir geben anderen möglicherweise einen ganz klassischen API-Zugang und beides wird aber oft trotzdem Plattform genannt.
Ja, ich glaube, wir müssen das oder wir können das vielleicht mal an einem Beispiel machen, ne, um das vielleicht ein bisschen nicht ganz so abstrakt zu machen. Bei PayPal, also PayPal hat über einen größeren Zeitraum durch Zukäufe versucht, eine Plattform zu bauen. Ne, das fing 2013 an mit Braintree und Venmo, ne, für 800 Millionen Dollar damals dementsprechend gekauft. Ne, das ging weiter mit Hyperwallet. Man hat dann Honey, also für den sich noch eine Marketingplattform zugekauft. Ne, und man hat im Prinzip versucht, man hat innerhalb des Unternehmens entschieden, okay, wir wollen dementsprechend mehr Service mit anzubieten und hat nach und nach Unternehmen gekauft. Ich glaube, das große Problem bei PayPal ist genau das gewesen, dass viele dieser Services halt eben nur in sehr, sehr begrenzten Use Cases miteinander verbunden waren. Ne? Und ich glaube, mal als ein Beispiel dazu, Braintree selbst als PSP oder als klassischer PSP und so ein bisschen die White-Label PSP-Lösung konnte zwar PayPal-Transaktionen auch mit anbieten als Gateway, aber in einem viel, viel kleineren Umfang, als das zum Beispiel Adyen damals konnte. Ne? Also Adyen hatte eine viel, viel stärker integriertere Lösung mit einer Merchant-of-Record-Funktionalität und so weiter, obwohl Braintree ein eigenes Unternehmen innerhalb der PayPal-Organisation, innerhalb der PayPal-Welt war. Und ich glaube, das sind genau die Punkte, wo wir halt schauen und sehen, okay, es ist schön, dementsprechend, ne, ich kann wachsen, indem ich Unternehmen zukaufe, aber wenn dort diese Probleme, die dort bestehen oder diese Services nicht ineinander fließen, dann schaffe ich es auch nicht, wirklich eine Plattform zu bauen. Und ich glaube, das ist halt der große, auch der Grund dafür, warum PayPal heute steht, wo es halt steht, weil genau das halt dementsprechend nicht geklappt hat.
Aber für mich nochmal die Frage, dass wir nochmal ein bisschen schärfer reingehen in die Definition zwischen einer Plattform und einer Wallet. Also in meinem Verständnis ist es ja eigentlich so, Plattform skaliert in den meisten Fällen über Dritte, eine Wallet skaliert meistens über den Endkunden. Was bedeutet das denn in dem Fall für so eine Entscheidungslogik im Unternehmen, beispielsweise jetzt PayPal?
Ich glaube, ich muss von Anfang an mich auch damit auseinandersetzen, gerade für eine Plattform, wie ich eine Infrastruktur aufbaue, wo es halt möglich ist, dass APIs auch miteinander fließen und wo ich keine Friction in der Consumer Experience selbst habe. Also immer dann, wo ich mich dementsprechend, also ganz einfaches Beispiel ist, wenn ich einen Bruch habe in einem Interface, ne? Immer dort, wo ich sozusagen mich in ein anderes Interface einloggen muss, weil ich dementsprechend Fraud-Regeln zum Beispiel verändern möchte oder wo ich andere Einstellungen vornehmen muss, dann weiß ich, okay, hier haben wir halt keine Plattform, weil sie eben nicht integriert, also nicht, weil es nicht verschiedene Produkte sind, die sozusagen in einer UX mit integriert sind. Ne? Das war, wie gesagt, bei PayPal auch ganz lange der Zeit, wenn ich bei Braintree halt bestimmte Regeln konfigurieren wollte auf der Fraud-Seite, auf 3DS, dann wurde ich halt immer redirected zu einem anderen Portal und das, man hat einfach gespürt, dass das nicht ein System ist oder von Anfang an nicht als ein System gedacht war.
Jetzt haben wir über die Definition gesprochen. Dann kommt jetzt natürlich die eigentliche Frage, die wahrscheinlich viel schwerer zu beantworten ist. Und zwar, warum schaffen es eigentlich so wenig Unternehmen, genau dorthin zu kommen? Also, was meine ich damit? Warum ist es eben so schwer, ein erfolgreiches Produkt in eine Plattform zu bauen? Liegt es so ein bisschen an der Organisation selbst, an den möglicherweise Incentives oder vielleicht an der Architektur selbst? Wie schaust du da drauf?
Ja, also ich glaube, hat drei Gründe. Auf der einen Seite hat das natürlich immer eine gewisse historische, also du hast natürlich ein gewisses historisches Wachstum, ne? Das heißt, die Produkte selbst entstehen ja oft isoliert, ne? Und werden dann dementsprechend auch durch Product Market Growth aber einzeln entwickelt, ne? Oder werden in der Roadmap dementsprechend mitgetimt. Das heißt, die Integration, wie diese zusammenkommen, wird immer erst auch zu einem späteren Zeitpunkt gedacht, wenn die dementsprechend, ne? Wenn es entwickelt wird. Das zweite ist auch ein Stück weit natürlich eine technische Komplexität, ne? Das heißt, immer dann, wenn ich mit unterschiedlichen Systemen arbeite, unterschiedlichen Datenmodellen, unterschiedlichen APIs, dann, und das ist tatsächlich das, was wir am meisten sehen, das Problem, okay, wie verbinde ich die jetzt? Wie schaffe ich es überhaupt technisch, das Ganze umzusetzen? Natürlich wird dort viel durch AI vereinfacht, aber je komplexer die technische Infrastruktur ist, desto komplexer ist es dementsprechend auch dann wirklich auch eine Plattform zu bauen. Und ich glaube, letzter Grund ist tatsächlich so ein Stück weit die organisatorische Komplexität. Das heißt, Teams arbeiten oft selbst immer noch dann getrennt auf den verschiedenen Produkten. Sie haben unterschiedliche Prioritäten, gerade auf der Commercial-Seite. Also nochmal ein Beispiel zu nennen, bei PayPal waren eine ganze Zeit lang die Teams, die für den PSP, also dementsprechend für Braintree, ne, dort versucht haben, Lösungen zu verkaufen, als auch die PayPal-Teams, die selber natürlich Interesse daran hatten, den PayPal-Share zu steigern, ne, haben die mit den gleichen Kunden gesprochen, ja, aber dort auch mit den gleichen Ansprechpartnern, aber mit unterschiedlichen Prioritäten und natürlich unterschiedlichen Interessen. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt kamen dann noch die Hyperwallet-Teams mit dazu, die natürlich bei Unternehmen wie MediaMarkt dann gesagt haben, okay, es gab diese große Bewegung jetzt in Richtung Marketplaces, wo dann dementsprechend man drei Teams auf einmal in einem Meeting hatte und man saß da mit 15 Leuten und eigentlich war gar nicht so hundertprozentig aligned, okay, was ist denn unsere gemeinsame Strategie? Na, und ich glaube, das ist so ein Beispiel auch so für eine gewisse organisatorische Komplexität, ne, um halt wirklich ja, eine Plattform zu bauen.
Sind das so organisatorische Muster, die auch so Plattformbildung dann systematisch ausbremsen? Also du hast es jetzt eben gesagt, wenn ein Produktteam plötzlich so Plattformverantwortung bekommt oder
Ja.
umgekehrt Plattformteam, das auf einmal so produktnah denken muss. Manche Leute sind ja auch gar nicht dafür eingestellt, ausgebildet, wie auch immer.
Ja, also ich glaube, es ist definitiv ein Enablement-Topic, aber es ist auch, glaube ich, ein kulturelles Thema. Also gerade wenn du, ich meine, ich habe jetzt zweimal erlebt, das große, also das selber als Mitarbeiter miterlebt, wie es ist, wenn ein Unternehmen, ein großes Fintech, ein anderes acquired, ne? Einmal bei PayPal durch die Braintree Acquisition, dann später durch Hyperwallet, und auf der, sagen wir so, auf der Clearpay-Seite die große Acquisition von Block, von Afterpay, ne? Und natürlich stellst du dir erstmal die Frage, du guckst auf eine Organisation, die ja auch bei beiden Seiten irgendwo riesig ist, ne? Da kommen dann teilweise Tausende von Mitarbeitern mit dazu und dann guckt sich an, okay, wie arbeiten die jetzt alle dementsprechend miteinander, auch auf diesen unterschiedlichen Produkten, ne? Und aber auf der anderen Seite hast du auch ein kulturelles Thema, ne? Und die Menschen haben ja trotzdem noch ihre Interessen, die haben ihren eigenen KPIs, die haben natürlich, wie gesagt, ihre eigenen Prioritäten. Und dass die zusammenzukommen, sagen, okay, wir sind ein Team und wir gehen jetzt zu einem Händler wie Otto zum Beispiel und schauen uns und entwickeln eine gemeinsame Strategie zu sagen, was wollen wir auf der Wallet-Seite erreichen, was wollen wir auf der Plattform-Seite erreichen, wie können wir den Otto Marketplace unterstützen, ne? Also jetzt als Beispiel gedacht. Das ist oftmals genau das Problem in so einer organisatorischen Komplexität, wenn ich zu einer Plattform letztendlich wachse.
Und wenn ich nochmal eine Nachfrage stellen kann zum Unterschied Produkt und Plattform. Also verteidigt dich beispielsweise so ein erfolgreiches oder ein erfolgreicher Produkttrack gegen so eine Plattforminvestition, weil sie gegebenenfalls kurzfristig Marge kostet? Oder wie hast du das aus einer Praxis heraus erlebt in dem Kontext?
Kannst du das nochmal spezifizieren, was du genau damit meinst oder an einem Beispiel?
Nee, wie gesagt, wir machen ja die Unterscheidung zwischen Produkt und Plattform und man sagt ja, eine Plattforminvestition skaliert natürlich besonders schnell, wenn du einen erfolgreichen Produkttrack aber einführst, kostet das möglicherweise dann direkt Margen. Schließt das eine das andere nicht dann gegenseitig aus?
Ja, und ich glaube, wenn du nochmal einen Schritt zurückgehst, dann ist es ja auch, glaube ich, ein Stück weit in der Diskussion eine Frage Build versus Buy, ne? Also bevor ich diesen Schritt überhaupt gehe, frage ich mich, okay, möchte ich das dementsprechend selber bauen, ne? Oder möchte ich dann dementsprechend zukaufen? Meine Erfahrung ist, und wenn ich jetzt auch so ein Stück weit auf die Business Cases gucke, wie wir bei Airwallex über bestimmte Produkte denken, die wir auf der Plattform hinzufügen, dann Rückblickend würde ich sagen, dass es auch in Bezug auf Marge, ja, also wenn wir uns gucken, okay, wie ist nachher die Operating-Marge und wie viel davon muss ich dementsprechend abgeben für einen Banking-Dienstleister zum Beispiel bei Now Pay Later, ne, mit dem ich zusammenarbeite und so weiter, dann, das kann man nicht pauschalisieren, aber meine Erfahrung ist zumindest gewesen, dass es schneller, also auf der einen Seite natürlich schneller ist, auf der anderen Seite aber auch doch kosteneffizienter, wenn ich nicht die Corners-Cutte, wie man so schön sagt, sondern wenn ich tatsächlich den etwas längeren Weg gehe und das potenziell dann selber baue. Ja, aber das ist, wie gesagt, nur meine persönliche Erfahrung jetzt aus den letzten Jahren.
Tom, welche Entscheidungsstrukturen braucht dann eine Plattform, die möglicherweise ein Produkt nicht braucht?
Ja, ich glaube, dass gerade Teams werden meistens nach Produkten oder auch Regionen gesteuert. Ne? Das ist ein klassisches, also wenn man sich Fintechs mit anguckt, die verschiedene Produkte auch als Teil ihres Stacks auf einer Plattform haben, dann sieht man tatsächlich teilweise oft noch, dass diese auch immer individuelle Ziele haben, je nach Produkt. Das heißt, auch gerade der Erfolg, also wenn man gucken, was haben die für KPIs und wie wird deren Erfolg gemessen, dann oft halt auch lokal und nicht auf einer globalen Ebene oder über verschiedene Produkte hinweg. Und ich glaube, dadurch verfehlen wir auch teilweise Optimierungen, ne, der einzelnen Teile. Es gibt keine Optimierung des Gesamtsystems. Es gibt keine gemeinsame Zielstruktur, ne? Und das verhindert halt auch dementsprechend eine echte Plattformlogik. Ne? Das hat auch damit zu tun, dass, also ich sag ganz wie bei PayPal, ne, die Teams halt für ihre einzelnen Produkte KPIs hatten, die teilweise aber auch sich ein bisschen ausgeschlossen haben, ne, gegen andere KPIs von anderen Teams, wenn wir darüber sprechen, wie entwickelt sich zum Beispiel ein Kreditkarten-Share. Es fängt ja damit an, dass ich Teams auf Kreditkartenvolumen incentiviere versus halt auf PayPal, ne, wo man gucken muss, oder dass ich mir die Frage stelle, okay, ist es wirklich sinnvoll, ein PayPal-Pricing zu discounten dafür, dass ich sozusagen Kreditkartenvolumen oder Volumen über lokale Zahlungsmethoden der Plattform hinzufüge. Ja, ist das eine sinnvolle Strategie oder schließt sich das nicht eigentlich gegenseitig aus, weil die Marge auf einer PayPal-Zahlung viel, viel höher ist. Ne? Und ich glaube, dieses einheitliche Denken ist auch ein Bestandteil der Plattform Logik, weil wir halt dementsprechend eine zentrale Steuerung brauchen. Wir jetzt brauchen zentrale KPIs, aber auch ganz, ganz klare Architekturentscheidungen, ja, zumindest aus meiner Sicht.
Wie sehen denn da die Incentives aus, die sozusagen dieses Plattformdenken da ganz, ganz klar belohnen? Und gibt es da irgendwie einen Unterschied, wie die aussehen sollten und warum die sich in dieser Realität eigentlich so selten durchsetzen?
Ja. Ich glaube, auch aus der heutigen Perspektive ist es wichtig, gerade auf der Commercial-Seite halt Incentives so zu setzen, dass man halt auch Teams incentivieren kann. Das heißt, wir sprechen, wenn verschiedene Teams halt mit zusammenarbeiten, auch zum Beispiel auf einer Opportunity, und wir rutschen jetzt sehr weit in Go-to-Market-Strategien, auch in Commercial-Perspektive mit rein, ne? Aber auch aus einer unternehmerischen Sicht, warum incentiviere ich nicht komplette Teams für einen gewonnenen Deal, ja, auch gerade auf der Enterprise-Seite? Warum gibt es nicht eine Möglichkeit, auch gerade Commissions halt einzeln mit, also ganze Teams auch an der Commission mit dementsprechend zu beteiligen oder denen halt mit Ziele zu setzen, ne? Sei es egal, ob es auf Wachstum, also auf Neukunden oder wir nennen das Frontbook oder halt auch auf Backbook ist, ne? Und ich glaube, das sind tatsächlich ganz, ganz wichtige Punkte, ne? Dass ich angucke, okay, welche Incentives schaffe ich und inkludiere ich halt alle Teams oder schließen die sich halt dementsprechend mit aus?
Und wenn wir so ein bisschen nochmal die Außen- oder vor allem auch meine Außensicht eingeben, weil ich habe noch nie bei einem ähnlichen Unternehmen gearbeitet, aber für mich natürlich eine Frage, die ich vielen Anbietern stelle oder gerne auch mal auf der Bühne stelle, wenn es um Payment-Architektur geht. Woran erkennt man als externer Beobachter, also in dem Fall ich oder vielleicht du dann in interner Sicht, ob ein Unternehmen denn wirklich eine Plattform betreibt oder ob ein Produktfolio das sozusagen so genannt wird? Also welche Indikatoren jenseits von so einer guten API-Dokumentation, hast du eben schon gesagt, du hast eben die Plattformlogik genannt, die durchlebt werden soll. Aber wie erkennt man das sozusagen als Externer?
Ja, ich glaube, ganz, ganz offensichtlich auch wirklich an der Nutzererfahrung. Ja, und ihr Produkt. Ich habe noch ein Beispiel dafür, als die DKB, das ist glaube ich jetzt schon ein paar Jahre her, aber ihre neue DKB-App mit mit gelauncht hat, ne? Das, ich glaube, Sascha hat ja mal im Podcast erklärt, auch wie die das gemacht haben. Die mussten halt eine neue, sagen wir mal, Greenfield schaffen, wo halt dementsprechend die APIs, die verschiedenen Produkte auch in dieses Greenfield mit connecten. Das ist ein sehr, sehr komplexes, oder aus der DKB-Sicht ein sehr, sehr komplexes Projekt gewesen, natürlich diese App zu launchen, ne? Während aus Kundensicht sagen, okay, ich gucke mir halt Revolut an, ich gucke mir PayPal an und sage, okay, wie kann halt eine Finanzapp auch gut, sagen wir, so gut funktionieren. Aber gerade am Anfang, als die App gelauncht wurde, hat man immer noch festgestellt, dass ich kann zwar meinen Kontostand in der neuen App sehen, aber immer wenn ich im Prinzip Details machen möchte, also der bestimmte detaillierte Prozesse machen möchte, dann werde ich immer weitergeleitet und auch teilweise in das alte Interface. Ich habe einen sogenannten Medienbruch. Ich muss dann teilweise noch in die alte App wechseln für, sagen wir so, wenn ich bei meinem Dispo nachvollziehen möchte, wie viel Prozente das jetzt gekostet hat. Und ich glaube, immer dann, wenn ich in der Nutzererfahrung diesen Bruch halt sehe, ne, dann sehe ich halt, okay, es handelt sich halt hier dementsprechend um verschiedene oder nur, sagen wir so, zusammengesteckte Produkte wie eine Art bunte Knete, ne, wo im Prinzip immer einfach nur neue Farben hinzukommen, aber wir schaffen es nicht, tatsächlich eine homogene Plattform zu schaffen.
Wenn ich jetzt das nächste Mal auf der Bühne stehe und ich habe einen Payment-CEO vor mir, welche Frage muss ich dem stellen? Also dein Ratschlag, damit ich der in 2 Minuten erklären kann, ob er Produkt oder Plattform meint.
Ich glaube, eine Frage, die mir sofort in den Sinn kommt, ist halt so, wie viele Teams arbeiten daran?
Okay.
Ich glaube, ne, das ist halt so, wie viele, es kommt natürlich auch auf die Komplexität des Unternehmens an, das ist, glaube ich, sehr, sehr abstrakt, ne, oder sehr, eine sehr einfache Frage. Aber tatsächlich, wie er, wie viele unterschiedliche APIs er tatsächlich dort mit integrieren muss, ne? Und ich glaube auch so ein Stück weit, wie lange so ein Projekt mit dauern. Und natürlich ist es auch, sag mal so, für uns, so aus einer Airbolex-Perspektive, viel, viel einfacher, so in einem relativ kurzen Zeitraum dort neue Produkte wie jetzt eine Point-of-Sale-Lösung halt an eine bestehende Plattform mit anzuschließen, weil wir einfach nicht diese Legacy-Infrastruktur haben wie jetzt eine Bank, ne? Das muss man einfach, also wir sind ja, wir können viel schneller unterwegs sein, weil wir einfach die von Anfang an diese Infrastruktur und unsere eigenen Rails so mit aufgebaut haben. Aber trotzdem, ist es, glaube ich, wie gesagt, wir können jetzt einzelne Beispiele nochmal nehmen, ne, aus der Bankenwelt oder so, aber es ist trotzdem immer möglich, auch einen Plattformgedanken anders aufzusetzen oder Projekte dort anders aufzusetzen.
Wir haben jetzt immer wieder über PayPal gesprochen, also natürlich auch gerade die Jahre, die du da warst, und wenn du da nochmal selber zurückschaust, und ich weiß nicht, ob du das beantworten darfst oder willst, aber was hätte denn aus deiner Sicht so ein bisschen strukturell anders laufen müssen, damit vielleicht aus dem Produkterfolg auch eine echte Plattform geworden wäre?
Ja.
Genau, also nochmal vielleicht Richtung Strategie, also alles, was wir eben schon mal besprochen haben, Strategie, vielleicht Architektur oder vielleicht auch Kulturproblem, vielleicht auch ein Zusammenspiel aus allen dreien. Es ist so ein bisschen Plaudern aus dem Nähkästchen.
Ja, und nur ganz kleiner Disclaimer vorweg, ne? Ich bin ein riesengroßer Fan von PayPal und was PayPal macht, und ich habe viele Kollegen, die nach wie vor noch jetzt nicht mehr in Dresden, die jetzt quasi, die sind ja umgezogen in Berlin Mitte arbeiten und so weiter, und ich finde das ganz, ganz toll, was wie erfolgreich das Unternehmen hier auch in Deutschland ist. Das kurz als Disclaimer auch trotz meiner kritischen Stimme immer dementsprechend mit vorweg. Ich glaube, PayPal hat ein kulturelles Problem, Entscheidungen zu treffen, die dafür sorgen, dass so eine Plattform entsteht, und das schon seit mehr als 15 Jahren. Das heißt, man hat einfach versäumt, genau diese Dinge, die wir jetzt besprochen haben, ne, sei es auf einer organisatorischen Perspektive, auf einer technischen Komplexität, wirklich mit einem gezielten Investment, aber auch mit einer sehr, sehr, wie soll man das sagen, mit einer konsequenten Entscheidung halt durchzudrücken, ne? Und Beispiele sind dafür Organisationen, die lange Jahre getrennt verschiedene Produkte an die gleichen Personen gekauft haben, ne? Zukäufe, die nicht richtig mit integriert wurden, dort Migrationen, sei es BillSafe oder so, die einfach über Jahre gedauert haben, weil man vielleicht nicht mutig war, dort eine Entscheidung mit zu treffen, inkonsistente Strategien, wie man vielleicht auch mit einem Rechnungskauf in Deutschland umgeht, ne? Das am Anfang selber machen, zu versuchen, selber das Produkt zu bauen, dann aber trotzdem irgendwie halb wieder zuzukaufen, dann wieder auszulagern. Also, und ich glaube, das ist tatsächlich ein Stück weit ein Strategieproblem, ja. Also auch ein Führungsthema, wie groß diese Organisation ist und wie ineffizient sie manchmal in ihren Entscheidungen leider auch ist, ne? Und das führt halt dazu, dass PayPal eigentlich wie so ein Haufen bunter Knete ist mit verschiedenen Lösungen, ja, so hart wie das jetzt klingt, ne, aber der halt insgesamt einfach von Kunden geliebt wird und eine extrem starke Kundennutzung mit hat, der aber innerhalb der verschiedenen Systeme leider sehr, 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 sehr ineffizient fokussiert, weil diese nicht ineinander greifen. Und das führt halt dazu, dass jetzt vor, ich glaube, über einem Monat, ne, jetzt ein CEO mit reingekommen ist, der auf M&A spezialisiert ist, der wahrscheinlich jetzt schauen wird, wie er einzelne dieser Produkte, die nicht als Plattform zusammengreifen, jetzt wahrscheinlich veräußern wird. Also das ist meine Hypothese, um dort den Aktienkurs wieder zu steigern. Ne? Und das ist für mich ein sehr, sehr reales Beispiel von einer gescheiterten Plattformstrategie.
Ja, also PayPal, also um da direkt nochmal nachzufragen, also PayPal's aktuelle Strategie unter dem neuen CEO, Alex, ich weiß gar nicht, wie er mit Nachnamen, Chris, weiß ich gar nicht, wie er ausgesprochen wird, die bündelt sich ja unter sozusagen diesen PayPal Open, also drei Säulen, Pay Everywhere, Pay Your Way, Get the Most Value, und jetzt so ein bisschen aus deiner Distanz heraus, aber natürlich auch gleichzeitig aus deiner Expertise, ist es noch eine Plattformstrategie oder so ein bisschen Rückkehr zum klassischen Produktdenken in eigentlich, keine Ahnung, neuer Verpackung.
Genau, also Alex Chris ist ja nach den letzten Quartalszahlen mit entlassen worden. Das heißt, es gibt jetzt einen neuen CEO, der von HP gekommen ist, der im Prinzip der jetzt quasi auch auf M&A spezialisiert ist. Man kennt seine Strategie noch nicht, weil es alles noch sehr, sehr frisch, als sich noch nicht öffentlich dazu geäußert. Aber ich glaube, es sagt halt einfach auch viel darüber hinaus, wenn Alex, so sehr, wie er sich dort auch bemüht hat, dieses Bild zu schaffen, einfach auch dort wieder an entweder kulturellen, an technischen Limitierungen halt irgendwo scheitert. Und für mich ist das auch ein Symptom, dass er gehen musste, ne? Dass er das auch nicht so mit verändern konnte oder vielleicht auch nicht entsprechend in dem Zeitraum und so. Also insofern, ich glaube, das, was wir sehen werden, ist ein Stück weit, dass das einzelne Teile von PayPal dort verkauft werden, ja, und dass dort dementsprechend sich überlegt, okay, was machen wir mit Hyperwallet, was machen wir vielleicht mit Venmo, ne, und die ja in sich alles Produkte, einzelne Lösungen sind, die hervorragend funktionieren, das muss man ja auch nochmal sagen, ne? Venmo sehr, sehr, sehr erfolgreich in US als P2P-Lösung und wird man schauen, was passiert.
Also jetzt hast du natürlich so ein bisschen Richtung der vielleicht nicht so gut skalierten Strategie von PayPal berichtet. Gibt es denn aber vielleicht ein positives Beispiel, wo du sagst, hier wurde Plattform von Tag 1 ganz anders gedacht und das genau macht den Unterschied, wie eine Plattform sehr, sehr gut funktionieren kann? Ich meine, ihr seid ja auch ein sehr gutes Beispiel dafür.
Ja, ich glaube, auf der einen Seite, wenn wir uns sowohl Stripe als auch Adyen als auch mit Airwallex angucken, dann sind das für mich alles drei Beispiele, ne, wo wir merken, dass verschiedene Produkte, sei es wenn es darum geht, Zahlungen zu akzeptieren oder Zahlungen dementsprechend selber zu senden, gut ineinander greifen. Ne? Sei es bei Stripe auf der Issuing-Seite, Adyen ist eine globale Plattform mit einem sehr, sehr starken Stack, ne, wo wir beide ja auch in Embedded Finance-Richtung in die letzten Jahre mitgegangen sind und dort dementsprechend sehr, sehr viele Produkte mit anbieten, die alle als Plattform ineinander greifen und das Wachstum und die Größe dieser beiden Fintechs spricht ja letztendlich auch dafür, wie erfolgreich irgendwo diese sind. Und es gab eine Zeit bei PayPal, wo wir auch gegen Adyen und gegen Stripe gut gewonnen haben, ne, mit der Value Proposition, die PayPal damals hatte. Aber ich glaube, da spricht heutzutage niemand drüber. Also die RFPs, die wir auf der Consulting-Seite betreuen, da ist PayPal, ja, einfach, also fällt PayPal auch relativ schnell raus aufgrund der Limitierung, die Plattform einfach hat, wenn wir das gerade im Unified Commerce mit Point of Sale und so weiter vergleichen. Das ist tatsächlich einfach auch nicht, wird nicht mehr considered als wirklich als Plattformlösung.
Wir haben jetzt viel über, sagen wir mal, globale Plattformen gesprochen, die vielleicht aber im deutschen Markt nie so dominant geworden sind wie vielleicht in ihren Heimatmärkten. Und das führt mich natürlich zur Frage, an der jeder internationale Player natürlich auch im Raum hängt, und zwar das Thema Lokalisierung. Ja. Und was heißt das denn eigentlich für 2026 operativ und vor allem natürlich auch im deutschen Markt? Also Tom, die Frage an dich, was bedeutet Lokalisierung operativ, und zwar so ein bisschen jenseits von diesen übersetzten Landingspages oder einem klassisch deutschen Vertriebsteam, was natürlich dahinter steht?
Ja, ist natürlich mein Lieblingsthema, ne? Ich glaube, so früher, ich habe auch ich mal reinguckt, welche Fehler dort gemacht wurden. Dann kann man, glaube ich, sagen, okay, wenn eine Plattform oder ein Fintech nach Deutschland expandieren möchte, ich glaube, was es nicht tun sollte, ist einen Vertriebsmitarbeiter in den Markt setzen und sagen, hier, verkauf mal. Ja, weil ich glaube, dass das nicht nachhaltig funktionieren wird. Man wird dort sehr, sehr schnell feststellen, dass man dementsprechend einfach bestimmte Dinge, die vielleicht international funktionieren, in Deutschland sowieso nicht, ne? Dann einfach eher schwerer funktionieren. Egal, ob ich jetzt sage, okay, ich investiere jetzt in die Übersetzung der deutschen Seite oder der Web-App und ich guck mal nochmal, dass ich hier vielleicht eine lokale Zahlungsmethode hinzufügen. Sondern ich glaube, dass es wirklich, wirklich wichtig ist, sich mit dem ICP mit auseinanderzusetzen, dass man sich selber fragt, okay, wie schaffen wir das? Wie schaffen wir die Integration in lokale Prozesse? Wie schaffen wir die Anpassung an regulatorische Anforderungen? Und wie schaffen wir es halt in bestehende Systeme uns wirklich einzubetten? Und es betrifft natürlich alle möglichen verschiedenen Bereiche. Es betrifft Accounting, das betrifft Reporting, das betrifft Compliance, das betrifft alle möglichen Workflows, ne? Und diese Detailebene und diese Tiefe, die brauche ich halt, wenn ich hier erfolgreich sein möchte.
Tom, jetzt hast du so ein bisschen diese Ebenen der Lokalisierung beschrieben, also Produkt Pricing, Compliance und Operations. Ihr habt ja bei Airwallex auch einen Deutschlandstart hingelegt, mehr oder weniger, oder beziehungsweise eine konkrete Lokalisierungsentscheidung hier nach Deutschland getroffen. Was waren denn für euch so ein bisschen die Kriterien dafür? Oder gab es möglicherweise sogar Diskussionen dahinter, die es vielleicht nicht mehr ins Release geschafft haben, vielleicht magst du da ein bisschen erzählen.
Einer der Gründe, und das ist auch der Grund, warum ich erst zu Airwallex gekommen bin, ist eine grundsätzliche Entscheidung, dass wir halt Deutschland oder wir sprechen immer von der Dachregion, ne, wenn wir jetzt nochmal Österreich, Schweiz mitzunehmen, nicht wie jeden anderen europäischen Markt irgendwo betrachten können, sondern dass es halt ein Markt ist, der gezielte Investments braucht, die es halt die wirklich Lokalisierung ermöglichen. Ne? Und das ist tatsächlich ohne dieses Commitment wäre ich tatsächlich auch nicht, also hätte ich bei Airwallex nicht angefangen. Ne? Das war einer der grundsätzlichen Bedingungen. Und dieses Denken merkt man von der Strategie, indem man sich natürlich damit auseinandersetzt, was über die verschiedenen Produktbereiche wichtig ist, was Lokalisierung eigentlich heißt. Ne? Und wir können ja gleich nochmal ins Detail gehen, wenn wir gucken auf der Payment-Seite oder wenn wir gucken auf der Banking-Seite und so weiter, ne? Was dort dementsprechend wichtig ist. Aber auch, dass, sagen wir so, Platz auf der Roadmap ist, um diese dementsprechend umzusetzen. Ne? Und das ist ein Commitment und eine ganz gezielte Management-Entscheidung. Ne? Die hat gesagt, okay, wir kommen nicht, weil wir sagen, okay, wir sind irgendwo da und wir haben jetzt das Produkt ist irgendwo verfügbar, sondern wir machen gezielte Investments und wir unterstützen das und wir wollen das dementsprechend richtig machen, weil auch nur dann kann es dementsprechend erfolgreich werden.
Aber nochmal eine Nachfrage. Gab es denn ganz konkrete Lokalisierungsentscheidungen, die getroffen worden sind von eurer Seite?
Also ne, das geht ja damit los, dass wir halt dementsprechend sagen, okay, wir haben jemanden im Markt als Head of Growth, der halt quasi vor Ort das Team auch aufbaut, der halt dementsprechend hier physisch auch im Office sitzt. Ich meine, ich sitze hier im House of Finance and Tech quasi als im Zentrum des Ökosystems. Wir sind hier auf der einen Seite natürlich physisch auch direkt verankert. Das betrifft aber auch durch die Bank weg verschiedene Produkte und verschiedene Features. Also ein ganz, ganz großes Thema waren die ganzen Accounting und die Integration in bestehende Systeme. Ne? Und das ist auch als Teil des Plattformdenkens. Produkte funktionieren einzeln noch gut und ich glaube, das ist okay, wenn ich eine Wallet habe und ich mache einen CSV-Export und lade das irgendwie mein ERP hoch. Für eine Plattform funktioniert das nicht. Ja, damit eine Plattform erfolgreich ist und damit sie halt auch für einen Kunden funktioniert, wir sprechen immer ganz viel über Kundenerfahrung, muss sie tief integriert in bestehende Systeme sein. Ja, das heißt, wir sprechen über eine Dativ-Integration auf der Accounting-Seite, wir sprechen über ERP-Systeme. Es muss völlig klar sein, wie die Buchhaltung funktioniert. Ne, muss sauber und innerhalb von nachvollziehbaren Prozesse angeschlossen werden können. Und das sind dementsprechend auch hohe Anforderungen, ne, sei es an Compliance und an die Dokumentation selbst.
Wie wir wissen, also solange wir jetzt quasi schon hier auf dem deutschen Markt aktiv sind im Bereich Payment, wissen wir, dass der deutsche Markt ein paar Eigenheiten hat, die möglicherweise andere Märkte wie US, UK völlig anders sehen und auch eine andere Perspektive haben. aus deiner Sicht, welche Anforderungen stellen denn deutsche Unternehmen an Finanzlösungen, die vielleicht so aus dem Ausland nicht unbedingt intuitiv mitgedacht werden?
Ja, ich glaube, dass, also wenn wir trotzdem nochmal ganz kurz über Translation sprechen, ne? Also ich glaube schon die Erwartungshaltung, dass natürlich auch die entsprechend die das UX, also nicht nur eine Web-App, sondern auch eine Webseite, aber auch tatsächlich Verträge, ne? Also wenn wir über TNCs mitsprechen, auch lokal mit in deutscher Sprache übersetzt sind. Also dort ist englische Sprache tatsächlich auch nach wie vor, zu meiner Erfahrung, noch wirklich ein Thema. Ne? Die Erwartungshaltung ist da, dass das auch dementsprechend mit übersetzt wird. Ich glaube, der zweite Punkt ist tatsächlich, sag mal so, die Bedeutung und die Rolle des Steuerberaters als auch ein Stück weit als Gatekeeper. Ne, wir haben jetzt gerade über Dativ gesprochen und ich glaube, was wirklich interessant ist, ich habe international, das hat eine gewisse Zeit gedauert, auch sag mal so, den Kollegen in San Francisco und auch in Singapur zu erklären, wie wichtig hier Dativ auch auf dem Markt ist. Ne? Weil ich glaube, für jemand, der nicht in Deutschland schon mal gelebt hat oder hier keine Erfahrung mit dem Markt hat, zu erklären, dass es hier ein Accounting, ich formuliere es jetzt mal als Accounting-System, gibt, was sag mal so, über 90% der Steuerberater mit selbst nutzen und dass es für die halt keine Option ist, wenn die fragen, okay, wie integrieren wir eigentlich, also wie kommen die ganzen Zahlungen in der Buchhaltung an oder wie kommt ein Bankfeed in der Buchhaltung an? Wir sagen, naja, okay, das muss halt über ein CSV exportiert werden. Dass das ein absoluter Blocker ist in dem Markt. Ne? Das heißt, wir haben von Anfang an sehr, sehr schnell auch die Gespräche mit Dativ aufgenommen. Wir sind jetzt in den letzten Zügen der Integration, also die Schnittstelle launcht wahrscheinlich Ende nächster Woche mit den ersten Händlern zusammen. Und das war einer der grundlegenden Dinge als Beispiel für Lokalisierung.
Und du hast ja dann natürlich auch noch SEPA, Lastschrift, Rechnungskauf, also alle Zahlungsmethoden, die dann auch noch zusammenspielen mit der jeweiligen Hausbank sind, die werden ja tatsächlich wahrscheinlich auch als Hürden sehr, sehr, sehr und oft unterschätzt, die dann aber doch natürlich sehr große Herausforderungen mit sich bringen.
Genau, also wir haben intern oder beziehungsweise ich habe eine Strategie, wie wir Product-Market-Fit erreichen und dort gibt es bestimmte Go- oder No-Go-Decision, weil du auch nach Dingen gefragt hast, die es halt nicht auf die Roadmap geschafft haben oder die wir halt rausgezögert haben. Ne? Wenn wir mal auf der Payment-Seite bleiben, also wir haben Klarna mit angebunden, wir haben auch noch verschiedene Buy-Now-Pay-Later-Lösungen, die europäisch relevant sind, wie jetzt auch zum Clearpay zum Beispiel. Ne? Was wir aber bewusst nach hinten geschoben haben, ist der klassische White-Label-Rechnungskauf. Einfach, weil wir innerhalb unseres ICPs oder sehen, wo wir gerade wachsen, viele der E-Commerce-Shops halt eine Klarna-Lösung dementsprechend nutzen. Ne? Und dann das erstmal als Integration ausreicht und der Case natürlich viel, viel größer ist, wenn wir darüber nachdenken, wie wir dann zum Beispiel Vero einbinden. Ja? Weil Vero den größeren Hebel hat, das stärkere Signal auch an den Markt im Bereich Lokalisierung, als wenn wir jetzt noch ein White-Label-Rechnungskauflösung. Ich glaube, das Thema ist ganz, ganz wichtig und wir müssen es irgendwann oder wir werden es definitiv irgendwann auch nachziehen. Aber gegenüber anderen Features wie zum Beispiel E-Invoicing, ich sag mal mit Dativ, wir haben am Point of Sale, also wir sind vor kurzem mit Point of Sale, einer eigenen Point of Sale-Lösung gelauncht, da auch in Deutschland, aktuell noch so ein bisschen als Silent Launch. Aber auch da ist halt die Girocard ein super wichtiges Thema und wir unterstützen quasi aktuell nur Co-Labeled, ne? Also Co-Labeled Girocards, die auch über Visa Master Card Rails laufen können. Aber auch da, ne, ist es wichtig, dass wir das mit zeitnah nachziehen, ne, und gucken. Wir gucken uns auf den verschiedenen Produkten schon an, wo sind letztendlich die Gaps und was davon hat welchen Hebel und wann priorisieren wir dementsprechend diese Sachen.
Du arbeitest jetzt als Head of Growth in einem deutschen Markt für einen internationalen Player. Deswegen die Frage, wo unterschätzt denn möglicherweise so ein internationaler Player den deutschen Markt am häufigsten? Und ist das dann vielleicht eher auf Unterschätzung, also erstmal gerne die Gründe? Und ist das dann eher ein bisschen Naivität oder ist es dann auch in bewusste Inkaufnahme dieser Hürden, die jemand gehen möchte, um unbedingt so eine Lokalisierung in einem Markt zu betreiben, um dort stattzufinden?
Was ganz, ganz klar unterschätzt wird, ist teilweise, wie stark Prozesse noch standardisiert sind. Ja, und trotzdem, wie wichtig ist, dass diese Prozesse halt dementsprechend einfach funktionieren. Ne? Und ich glaube, dass für ein globales oder für ein internationales Unternehmen ist es natürlich sehr, sehr einfach, verschiedene Playbooks auch auf verschiedene Märkte zu legen und diese dementsprechend darüber zu skalieren. Aber das funktioniert einfach für Deutschland nicht, ne? Oder zumindest meine Erfahrung ist, dass es halt für Deutschland so nicht funktioniert, wenn ich versuche, einen Standard-Playbook zu nehmen. Und ich glaube, ein typisches Beispiel dafür ist auch Five Guys, ne? Ein prominentes. Also ich glaube, also 30 Millionen Verlust seit Markteintritt, ne? Weil man halt gedacht hat, okay, wenn wir hier Diner am Uberplatz mit einem Diner gründen und das sieht genauso aus wie ein US und das ist der Kachelschar mit weißen, fiesen Kacheln und wir verpacken unsere Burger in Aluminiumfolie und geben die halt aus, dann funktioniert das halt genauso wie in den USA. Und ich glaube, damit natürlich einfach krachend gescheitert, weil Prozesse nicht bis zu Ende oder Nutzerverhalten, Nutzerpräferenzen einfach nicht bis zu Ende gedacht und dann halt der Strategie sich nicht damit auseinandersetzt, wie wichtig zum Beispiel Nachhaltigkeit den Deutschen einfach ist. Ne? Und das ist für uns, ich kaufe keinen Burger, der in Aluminium verpackt ist. Das ist einfach, fühlt sich auch nicht für mich gut an, wenn ich den in die Hand gedrückt bekomme. Ne? Deswegen also auch so ein gutes Beispiel gescheiterter Lokalisierung. Ich glaube, die andere Sache ist, und das hatte ich schon genannt, die Rolle der Steuerberater selbst als Gatekeeper. Ja, also ich habe auf der Payment-Seite Deals halt platzen sehen, weil wir es nicht geschafft haben, Reconciliation, ne, im Accounting bis zum Ende zu denken und tatsächlich dann die Strukturen, die Prozesse so aufzusetzen, dass sie auch für den Steuerberater end-to-end funktionieren. Und wenn der sagt, okay, ja, ich kriege eine Excel-Tabelle oder du kannst dir was mit Excel exportieren, dann ist das halt keine gute Lösung, ne, und auch für den Steuerberater nicht. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, die ganze Bedeutung so von Backend-Prozessen, also wie halt bestimmte Prozesse ineinander laufen, gerade so wenn es im Payment-Bereich um das ganze Thema Chargebacks geht, ne? Also Chargeback-Automatisierung ist ein Riesenthema bei vielen, vielen Händlern, ne? die zwar so in Deutschland gegründet wurden, aber auch international aktiv sind, also je wichtiger Kartenzahlung auch selbst ist. Und ich glaube, so dieser Unterschied zwischen, ja, es funktioniert zwar technisch, wir können es integrieren, aber es funktioniert für uns auch operativ. Ja, und ich glaube, das ist was auch gerade spezifisch für Deutschland so auch noch sehr, sehr stark unterschätzt wird.
Und dann wahrscheinlich auch ein typischer Punkt im Markteintritt, an dem man merkt, ob eben ein Anbieter Lokalisierung auch verstanden hat oder halt eben nicht.
Genau, ja, absolut. Ne? Also wenn das Produkt halt irgendwie im Frontend gut funktioniert und das sieht schick aus und wir haben vorhin sexy gesagt, ne, ich habe eine saubere UX, aber im Backoffice heraus die Rechnungslogik passt nicht, ne, wir haben, das Reporting ist völlig unzureichend, mir fehlen dort Abstimmungen, mir fehlt dann dementsprechend die Order-ID, die nicht nach hinten rausgegeben wird, das heißt, da guckt jemand vom Backoffice, versucht eine Bestellung zu finden und findet die halt nicht oder weiß nicht, warum die Zahlung fehlgeschlagen ist, weil jemand im Service anruft, ne, und das sind hat halt Konsequenzen, dass da viel, viel mehr manueller Aufwand entsteht, ja, auch wenn es vielleicht vorne raus toll ein bisschen besser aussieht oder halt dann dementsprechend auch die Adoption gering ist und das halt langfristig zu einer Ablehnung führt. Ja.
Und ich würde total gerne so dieses Thema Lokalisierung einmal positiv abschließen, deswegen natürlich die Frage, ob es für dich ein gutes Beispiel einer internationalen Lösung im deutschen Markt oder einer internationalen Lösung gibt, die im deutschen Markt gut angekommen ist, weil sie natürlich auch die Lokalisierung sehr ernst genommen haben und möglicherweise auch ein paar Learnings. Du kannst natürlich auch euer Beispiel selber sagen.
Meinst du im Fintech, im Fintech-Bereich oder?
Ja, Fintech-Payment, sowas.
Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, und jetzt mache ich wieder Werbung für Vero, das ist auch eine wirklich völlig, völlig unbiased, dass man sich von Anfang an damit auseinandersetzt, eine europäische Lösung zu schaffen, die eigentlich aus sehr vielen fragmentierten, lokalen einzelnen Zahlungsarten besteht, also sei es iDEAL, EPS, ne, wir gucken jetzt Bizum in Spanien, das ist eins der größten Probleme Europas im Payment-Bereich, dass pro Land es einen Champion gibt, der sehr, 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 sehr starke Nutzerpräferenz hat mit einem sehr, sehr hohen Share of Wallet. Und diesen Gedanken, das ist jetzt nicht das klassische Beispiel, sagen wir haben internationalen Player, kommt jetzt hier, aber eine Initiative, die sagt, okay, wir lösen jetzt mal eins der größten Probleme im Payment, weil wir haben diese lokalen Champions und wir schaffen jetzt eine Infrastruktur darauf und wie gesagt, ne, iDEAL, die iDEAL Acquisition, hervorragender strategischer Move von Anfang an, weil all die Händler jetzt dementsprechend natürlich auch migrieren müssen. Damit habe ich Volumen auf der Plattform. Ne? Ich hole mir diese großen Händler, ich hole mir deutsche Händler, die auch in Niederlande aktiv sind. Ich weiß, das wird jetzt auch ein bisschen diskutiert, weil es dort ein bisschen Friction gibt zwischen dem Vero-Pricing, dem iDEAL-Pricing, aber es gibt auch ein Commitment, dass diese Händler dann das iDEAL-Pricing übernehmen können. Ne? Also insofern sehe ich das gar nicht so kritisch, wie es halt auch bei LinkedIn oft diskutiert wird. Ne? Aber diese Idee, diese Initiative, lokal ein bisschen globaler gedacht, aber lokal executed, finde ich grandios. Ja? Und genau, wie gesagt, wir werden weiterhin viel in Lokalisierung investieren, sei es hier dementsprechend mit den Teams vor Ort, sei es auf der Product-Ebene. Wir werden so, Support dementsprechend, den wir lokal denken, also wie wir die Händler dementsprechend hier supporten, auch logischerweise in deutscher Sprache, möglichst nahbar. Das sind alles, alles wichtige Themen.
Also wenn ich dir so zuhöre, fällt mir natürlich auf, alles darüber, wo wir drüber gesprochen haben, also Vero, Deutsche E-Bahns, sind natürlich irgendwie alles keine Produktthemen, sondern Infrastrukturthemen. Und deswegen würde ich gerne so ein bisschen in den Ausblick kommen und gerade natürlich die strategische Frage stellen, die so ein bisschen über allem liegt. Ist Payment in 2026 überhaupt noch Produkt oder möglicherweise längst zur Infrastruktur geworden?
Ja, ich glaube, dass tatsächlich für Endkunden weitestgehend eine Commodity, also Payment zu Commodity wird. Ne? Das heißt, wir sagen, wir haben ja auch gesagt, ich glaube auch auf der PEX, ne? Immer dann, wenn Payment eigentlich unsichtbar ist, dann funktioniert Payment irgendwo gut. Das erste Beispiel dafür war, glaube ich, Uber. Ne? Uber, wenn ich dann aus dem, ich konnte einfach aussteigen.
Miriams Lieblingsbeispiel.
Genau, ist wirklich, ne? Das ist also, ist aber auch so, ne? Es war unser Braintree-Beispiel zum Beispiel immer, ne? Also wenn wir bei Braintree gepitcht haben, war Uber war einer unserer größten Kunden und gesagt haben, so soll es sein. Ich kann eine Zahlungsmethode vaulten, die ist im Hintergrund vorautorisiert. Ich merke einfach nicht, wenn ich aus dem Uber aussteige und die Zahlung läuft dementsprechend einfach im Hintergrund. Und das wird noch, sagen wir so, sich weiter verbreiten, indem überall dort, wo ich Zahlungsmethoden speichern kann, auch im Unified Commerce, wo ich sie online hinterlegen kann, ich gehe in den Store mit rein und ich kaufe zum Beispiel nur eine Brille, ne, und ich muss überhaupt gar nichts mehr irgendwo bezahlen, weil alles hinterlegt, das ist vorautorisiert und es funktioniert ein nahtloser Prozess irgendwo im Hintergrund. Ne? Das ist für mich Commodity und das ist das, wenn Payment unsichtbar ist. Auf der anderen Seite ist aber für Endkunden auch die Differenzierung weniger sichtbar irgendwo ein Stück weit. Ne? Also es wird immer schwerer, auch auf der Endkundenseite dann zu differenzieren und das Nutzerverhalten dann zu ändern und zu sagen, okay, ich habe hier dann viel, also viel wird über Added Value Services laufen. Für Unternehmen wird Payment, glaube ich, immer, also doch immer wichtiger, weil es halt ein strategischer Hebel ist. Ne? Ich glaube, wir sind uns einig, ganz klar, so für Skalierung, für die Effizienz, Internationalisierung, aber auch, weil die Komplexität im Hintergrund steigt. Ne? Wir haben gesagt, je größer die Plattform und je höher die Anforderungen an die Plattform selbst, desto größer ist auch die Komplexität im Hintergrund. Ne? Und ich glaube, das ist das zu managen in Zukunft mit Dingen wie Orchestrierung und das wird für Händler einfach ein Riesenthema werden.
Aber nochmal eine Nachfrage, wenn Payment Commodity wird oder vielleicht auch schon teilweise ist, und du hast es ja eben auch schon mit dem Value Added gesagt, aber wo entsteht denn dann eigentlich noch die Wertschöpfung und für wen eigentlich?
Wertschätzung auch hoffentlich
auch?
Für Kunden. Aber Wertschöpfung dort, wo ich dann sag mal so, mehr Services mit anbiete, die sich miteinander integrieren. Ne? Dass wenn ich zum Beispiel das, was Klarna gemacht hat, ne, dass sie ganz klar sagen, okay, sie gehen jetzt in die Richtung, bieten auch ein Bankkonto an, auch wenn das jetzt noch nicht so geflogen ist, sage ich mal. Ne? Aber der Grundgedanke zu sagen, guck mal, ihr könnt hier bezahlen und ihr empfangt eure E-Commerce-Zahlungen werden automatisch von demselben Konto abgebucht, wo ich halt dementsprechend zum Beispiel auch mein Gehalt drauf bekomme oder so. Ne? Diese grundsätzlichen Ideen oder ich arbeite mit den Daten, die ich hier habe, um zum Beispiel einem Kunden automatisch zu sagen, pass auf, ich sehe gerade, Ende des Monats ist ein bisschen knapp, du kriegst jetzt hier nochmal ich schiebe jetzt nochmal die Zahlung im Prinzip auf den 30., weil ich weiß, du bekommst halt am 30. zum Beispiel dein Geld. Ne? Diese Added Value Service, die halt möglich sind, weil innerhalb einer Plattform sich verschiedene Produkte besser ineinander integrieren. Ne? Und ich glaube aber tatsächlich viel der eigentlichen, sagen wir so, Benefits liegen tatsächlich noch auf Händlerseite. Ja, und das spüre ich auch in den Gesprächen, die ich mit Händlern habe, dass Kunden eigentlich sagen, okay, Payment ist für mich gelöst, aber wenn du einen Händler fragst, ob Payment für sie gelöst ist, dann glaube ich, wird es keinen Händler geben, der das so bestätigen kann.
Ja, ich glaube, jede Agenda oder gerade wenn wir generell über Payment sprechen, auf jeder Payment-Konferenz, können wir dieses Thema KI-Agenten, Agentic Commerce eigentlich überhaupt gar nicht ausklammern, weil es irgendwie alles dominiert. Und in dem Kontext natürlich für mich die Frage, die ich gerne an dich weitergebe, wohin entwickelt sich denn Payment strukturell, also Richtung Infrastruktur oder bleibt es Produktthema? Was ich damit meine ist, welche Rolle spielen sozusagen auch noch Softwareplattformen? Du hast das Thema Buchhaltung natürlich gesagt, so Vertical wie Software as a Service, die natürlich auch zunehmend im Payment stattfinden. Was setzt sich da gerade durch, gerade so ein bisschen im Überbau Richtung KI, auch vielleicht in dem Embedded Finance Kontext?
Ja, ich glaube, Endkunden werden aus einer Payment-Perspektive KI gar nicht so wahrnehmen. Ja? Sie werden nur wahrnehmen, dass bestimmte Zahlungsprozesse einfach viel, viel besser irgendwo ablaufen, ne? Oder für sie halt irgendwie noch schneller werden, wenn es zum Beispiel um eine Kreditprüfung geht, ne, online. Also die Entscheidung, vielleicht wenn es im Buy Now Pay Later Bereich, ne, die wird halt noch schneller getroffen, ne? Oder ich habe eine Zahlung, die halt weniger abgelehnt. Ich glaube, viel diese Sachen passieren tatsächlich im Hintergrund. Ich glaube, einer der ersten Dinge, die sehr, sehr offensichtlich waren, wenn es um Fraud-Modelle geht, ne? Also gerade Hände, die halt international tätig sind, die stehen immer wieder vor dem Problem, dass sie halt natürlich irgendwie eine Fraud-Strategie brauchen, ne? Und die Algorithmen, oder früher waren es ja einfach Datenmodelle, ne, die jetzt einfach mit den Möglichkeiten, die wir haben auf der KI-Seite, so verbessert werden können, dass nahezu fast allen Fraud dementsprechend sofort erkenne und dementsprechend mit rausfiltern kann. Ich glaube, eine andere Sache, wenn wir jetzt nochmal in den Plattformkontext gehen, KI hilft mir, innerhalb meiner Plattform bestimmte Prozesse stärker zu vereinfachen. Das heißt, ich immer ein Beispiel, wir haben einen Co-Piloten bei uns im Interface, mit dem ich ganz normal chatten kann, der für mich aktiv bestimmte Einstellungen mit zum Beispiel verändern kann. Ne? Das heißt, oder den ich halt auch Fragen stellen kann. Das heißt, wenn ich mich einlogge, habe ich rechts ein Interface, wo ich dann frage, okay, wie sieht denn aktuell meine Chargeback-Rate aus? Und der sagt mir dann, ja, aktuell hat sich über die letzten 30 Tage sehen wir die und die Chargebacks. So, dann kannst du ihn fragen, was kann ich denn an meinen Einstellungen verändern, um die Chargeback-Rate zu senken, ne? Oder um zum Beispiel die Decline-Rate zu senken. Und dann wird er mir sagen, okay, wir haben so und so viele Autorisierungen, aber 3% werden halt abgelehnt, weil die Cards halt expired sind. Und aktivier doch mal den Account-Updater, weil dann die Kartendetails von der Issuing Bank selber automatisch zum Beispiel aktualisiert werden. Und diese Verknüpfung, dass ich, dass diese Komplex oder die Komplexität der Plattform mit AI viel, viel gezielter mitsteuern kann, indem ich relevante Strategien nicht nur vorgeschlagen bekomme, sondern die auch umsetzen kann, das ist tatsächlich ein großes Thema. Ja, also auch auf der Händlerseite, weil man darf immer nicht vergessen, dass ein Händler, wenn er jetzt nicht ein eigenes Payment-Team hat, wie Otto Payments, wo es sogar eine Company gibt mit 200 Leuten, die dort sitzen, einfach nach wie vor mit sehr, sehr viel Aufwand verbunden ist und all diese Sachen, gerade AI wird Händlern helfen, dort viele Dinge besser und einfach viel, viel schneller umzusetzen.
Welche Rolle übernehmen denn eigentlich in dem Kontext eigentlich noch die Banken? Also wenn wir darüber sprechen, von einem API-First-Anbieter, wir reden von KI, die natürlich strategisch vieles verändern wird, von den Plattformen, gerade im Embedded-Finance-Kontext, die möglicherweise mehr Kompetenzen übernehmen. Und wir natürlich aber auch sehen, dass in den letzten Jahren die Banken das Thema Zahlungsverkehr immer mehr für sich gewinnen oder ownen wollen. Also die Frage, was bleibt in 10 Jahren oder vielleicht natürlich auch jetzt schon 10 Jahre, ist vielleicht ein bisschen weit gedacht, die Aufgabe einer Bank und was möglicherweise nicht mehr.
Ja, und das ist ganz spannend, ne? Weil gerade Deutschland hat ja so eine Hausbankkultur, wo ich mit 14 Jahren gehe ich mit meinen Eltern um die Ecke zu einer Sparkasse und dort habe ich dann mein erstes Konto eröffnet, habe mein Knacksheft bekommen mit den Flusszeitkrebsen, ne? Und dass dieses Konto existiert teilweise über Jahrzehnte, ne? Und wird teilweise so, wie man selber auch wächst, einfach dann immer noch weiter benutzt. Ich glaube, ganz wichtig ist und auch bis aus meiner Perspektive, ich glaube, wir kommen nicht in den Markt, um die Banken zu disruptieren, zu sagen, ja, wir sind jetzt hier die neue Schnittstelle. Ich glaube, das ist auch nicht der Ansatz. Banken bleiben wichtig weiterhin fürs Vertrauen, ne, für Regulierung, also für gerade auf der, wie sieht es auf der B2B-Seite, für so typische Payroll oder Tax-Prozesse. Ich glaube, sie werden aber teilweise auch diese direkte Kundenschnittstelle immer weiter verlieren, weil sie halt dementsprechend Teil dieser Infrastruktur werden und weniger sichtbar werden, auch gerade für Endnutzer. Also das, was wir beobachten, ist, dass gerade die Kunden, die sich jetzt für Airwallex entscheiden, ne, die suchen halt eine globale Lösung und wir existieren im Prinzip als Layer für das ganze, sagen wir so, globale Geschäft. Ne? Während im Prinzip ne, ganz normal die Gehaltszahlung auch dementsprechend über die Hausbank noch gemacht wird oder also gerade Steuerzahlungen und so weiter. Aber wir sehen halt auch, dass sich das immer weiter verschiebt, je mehr das Vertrauen halt auch dementsprechend auch in Airwallex steigt. Ne? Das heißt, wenn Sie vielleicht nur mit globalen Payouts anfangen, fangen Sie dann an, Ihre Rechnungen zum Beispiel über unser Tool zu stellen und empfangen dann auch immer mehr eingehende Gelder. Sie fangen an, halt Ihre Corporate-Karten halt über uns zu issuen, weil sie bei der Commerzbank sehr, sehr teuer sind und ich vielleicht mit meiner hier geissueten Commerzbank nicht unbedingt auf einer Geschäftsreise in Singapur vielleicht in einem Laden zahlen kann, ne, weil es kein Lokal-Issuance ist. Also gerade diese Nuancen, ne, gerade für global tätige Händler. Also insofern, um es zusammenzufassen, ne, also ich glaube, das ist was wird aus der Hausbank? Ich glaube, es wird keine einzelnen Institutionen mehr geben, sondern es wird halt eine Kombination so ein Stück weit aus der Software, also dem Frontend und der Infrastruktur in dem Backend. Ne? Und die Nutzer integrieren halt immer weiter eher mit den Tools und nicht mit den Banken letztendlich selbst.
Ich würde auch im Anbetracht unserer fortschreitenden Zeit natürlich gerne die letzten Minuten dafür nutzen, um auf dein aktuelles Unternehmen natürlich und auf sozusagen euren Markteintritt nochmal zu schauen. Deswegen natürlich die Frage, wo siehst du denn Airwallex in den nächsten 1, 2, 3 Jahren und welche Rolle spielt natürlich der Dachmarkt dabei?
Was meine Vision so ein bisschen für den Dachmarkt ist, dass wenn ein CFO oder ein Head of Finance daran denkt, okay, wir wollen global tätig sein und wir brauchen jetzt eine globale Infrastruktur, dass sie dann an Airwallex automatisch denken, weil wir die Lösung sind, die dementsprechend die globalen Lösungen dafür anbieten. Ich glaube, dass wir es schaffen werden in Deutschland, über mehrere tausende aktive Nutzer hier zu generieren, ja, die halt täglich Airwallex einsetzen für mindestens 2 Produkte, das heißt entweder uns für Payment zum Beispiel nutzen, als auch für Spend Management oder für GTPN, als auch für Issuing zum Beispiel, ne? Und dort wir über mehrere Produkte hinweg mit eingebunden sind. Und wir, und das ist aber auch ganz, ganz wichtig, weil wir sind gerade erst gestartet, natürlich auf der Plattformseite auch mit anderen Fintechs weiterhin zusammenarbeiten. Wir haben eine sehr, sehr gute Partnerschaft mit Moss, die hier auch Airwallex im Hintergrund für eins ihrer Produkte benutzen. Wir partnern mit anderen Fintechs zusammen, um die Services, die wir wie so kleine Lego-Bausteine auch anbieten, nicht nur direkt, sondern auch quasi indirekt als Teil einer White-Label-Lösung über APIs mit anzubieten, weil einfach noch so viel Raum im Thema Digitalisierung ist und weil es noch so viele Händler gibt, die dementsprechend noch nicht digitalisiert sind in ihren einzelnen Schritten, dass, glaube ich, sehr, sehr viel Potenzial einfach noch da ist. Und das ist auch so ein Stück weit so eine persönliche Vision von mir. Ich glaube, gerade wir diskutieren gerade viel politisch oder makroökonomisch über das, was gerade in Deutschland passiert. Und ich glaube, dass Airwallex einfach der Digitalisierung vieler, vieler Händler und Geschäftskunden einfach hilft, ne? Indem wir dort Prozesse verbessern können, damit sie dementsprechend mehr Umsatz machen.
Was unterscheidet denn Airwallex an genau der Stelle, an der die meisten internationalen Player im deutschen Markt scheitern? Also was macht ihr besser?
Ja, ich glaube einmal, wir bewegen uns sehr, sehr schnell. Also jetzt mal als Beispiel an einer Dativ-Integration. Ne? Wir haben jetzt wirklich geschafft, innerhalb von sagen wir, so 3,5, 4 Monaten eine komplette Dativ-Schnittstelle auf die Beine zu stellen, wofür andere Player halt dementsprechend Jahre brauchen. Ne? Wenn wir daran denken, wie schnell wir es schaffen, Produktfeatures auf die Roadmap zu setzen, diese umzusetzen, dann gibt es, glaube ich, global kein anderes Fintech, was gerade so schnell auch entsprechende Features so in die Plattform integriert, dass es sich halt auch für den Kunden wie eine echte Nutzererfahrung anfühlt und dass wir halt nicht ne, einen Bruch in der UX zum Beispiel haben oder dass wir verschiedene Anmeldungen haben, alles das, was wir vorher besprochen haben, ne, sondern dass wir über eine einheitliche Plattform sprechen. Und ich glaube auf der anderen Seite halt, weil wir halt Lokalisierung halt auch wirklich als Lokalisierung denken, ne, sei es hier mit dem Investment vor Ort, sei es halt mit dem Investment in hier in Kunden in Deutschland, in die Partnerschaften, die wir dementsprechend eingehen und dass wir hier sagen, wir sind hier gekommen, um zu bleiben und das machen wir wie ein deutsches Unternehmen, der zwar, sagen wir so, international sehr stark gut gefundet ist oder auch gut gestützt mit dem ganzen Know-how, was wir da haben, aber ich sehe uns so ein Stück weit hier eher als Team Germany und als deutsches Unternehmen.
Team Germany, schön. Du hast eben gesagt, Ziel, mehrere tausend aktive Geschäftskunden zu gewinnen. Wann gilt denn der Markteintritt für dich strukturell als geglückt? Also ist es dann eher so Kundenzahl, Umsatz, Verankerung in diesen deutschen ERPs oder vielleicht was ganz anderes?
Ja, ich glaube, wir haben halt noch viel vor uns. Also gerade weil unser Produktportfolio so breit ist zwischen Payments, Spendmanagement, wir haben jetzt Point of Sale noch vor kurzem gelauncht, wir haben eine Issuing-Lösung, also wir sind ja, also dadurch, dass wir halt auch die alle Finanzprozesse irgendwo abdenken, gibt es auch viel zu tun. Das heißt, so richtig sagen, okay, wir haben es jetzt geschafft, wir sind jetzt angekommen hier als der Player, das wird einfach noch mehrere Jahre mit brauchen. Ich glaube, für mich ist erstmal das Wichtigste, dass wir Product Market Fit beweisen, und wir beweisen das, indem wir die Features, die für Lokalisierung, wir haben jetzt DE, IBANs, wir haben Date angesprochen, ne, halt mit umgesetzt haben, dass die für Kunden mit genutzt werden können, und wenn, sag mal so, die Händler, mit denen wir jetzt alle live gehen, auch einfach zufrieden sind mit dem, was, oder wirklich glücklich sind und mit uns halt skalieren können. Ja, und wenn wir das schaffen, in einer skalierbaren Motion zu replizieren. Ne, und das schaffen, dass wir dort dementsprechend gesund wachsen. Ich würde das jetzt nicht an eine bestimmte Zahl koppeln, sondern ich würde eher sagen, Product Market Fit heißt für mich, Händler sind glücklich und wir schaffen das Ganze zu skalieren. Ja, mit einem entsprechenden Team.
Und mir ist eine Frage wichtig, und ich sehe die auch so ein bisschen als Klammer dieser ganzen Episode.
Ja.
Wenn du so ein bisschen an unsere strukturelle These zurückdenkst, also Plattform statt Produkt, oder wo ist die Unterscheidung? Wo siehst du denn eher Wallex selbst in dieser Unterscheidung? Also wo setzt du euch da ganz gezielt an?
Ja, ich glaube, dass wir wirklich eine Plattform sind, weil Payment kein Produkt mehr ist. Also ich glaube auch jetzt so in den letzten 14 Jahren, ne, wenn man nochmal zu Rocket zurück, sondern Payment ist inzwischen ein Layer. Ne? Und ich glaube, dass die meisten Plattformen scheitern selten an der Technologie selbst, sondern an der Struktur. Und ich glaube, dass das eine Sache ist, die wir sehr, sehr gut mit umsetzen, indem wir halt diese verschiedenen Prozesse miteinander kombinieren.
Ja, und also vielen Dank. Und bevor wir zum Schluss kommen, nehme ich natürlich zwei Dinge aus diesem Gespräch mit, die mir vor allem bleiben. Erstens, dass sozusagen Plattformbildung eigentlich überhaupt gar kein Marketingbegriff ist, sondern tatsächlich auch eine strukturelle Entscheidung, die tatsächlich auch im Maschinenraum getroffen wird. Oder halt auch eben nicht. Und zweitens, dass Lokalisierung dieser Tage weit über Sprache und Vertrieb hinausgeht. Du hast es gesagt, Datev, die Hausbank spielt noch eine große Rolle. Und das ist manchmal auch so ein bisschen die eigentliche Eintrittsschwelle. Eine letzte Frage, Tom, habe ich noch. Welchen Satz zu Payment 2026 sollte am Ende dieser Episode stehen bleiben?
Ich glaube, das war nicht die letzte Pack, sondern die Packs davor, wo auch viele, viele Händler gefragt wurden auf der Bühne, ist denn Payment gelöst? Und ich glaube tatsächlich, dass aus der Kundensicht Payment inzwischen gelöst ist. Das hatte ich vorher schon gesagt, das würde ich so nochmal unterschreiben. Ich glaube, dass es aber jetzt darum geht, Payment auch für die Händler zu lösen. Ja, weil Payment kein Produkt mehr ist, sondern Layer, und weil die echte Komplexität nicht mehr im Checkout selbst liegt, sondern im Backoffice.
Tom, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Das war eine tolle Strecke, in denen nochmal, glaube ich, besonders deutlich wird, dass Plattform und Produkt tatsächlich zwei unterschiedliche Logiken sind, und dass wir uns über diesen Unterschied im deutschen Markt eigentlich viel zu selten austauschen oder uns damit auseinandersetzen. Also ganz, ganz herzlichen Dank für deine Insights, für deine Einordnung, und danke, dass du dir natürlich die Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Hat Spaß gemacht. Danke, Nicole.
Ja, alle weiteren Materialien, also Toms Profil, der Airwallex-Hintergrund, Vertiefung zu den Themen, die wir noch nicht angerissen haben, die findet ihr natürlich in den Shownotes oder auf paymentandbanking.com. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns natürlich gerne eine Bewertung da, abonniert vielleicht den Podcast, wenn ihr es noch nicht getan habt, oder teilt es mit den Kollegen, die ganz dringend etwas über Payment-Strategie nachdenken sollten. Ich sage nochmal ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Folge. Macht's gut!